Als Pandolfina in die Kapelle zurückkehrte, war Pater Maurizio dort und drehte sich mit strengem Blick zu ihr um.
»Wo bist du gewesen? Du solltest hier für die Seele deines Vaters beten.«
»Im Gegensatz zu euch habe ich das getan und war nur kurz weg, um mir einen Umhang zu holen, da mir kalt geworden ist.« Der Pater sah Pandolfina durchdringend an.
»Du glaubst wohl nach dem Tod deines Vaters die Herren hier zu sein. Doch das entscheiden andere. Merke dir das. Und nun knie nieder und bete für deinen Vater, auf dass er ins Himmelreich komme.«
Da es Pandolfinas innigster Wunsch war, dem Vater das Fegefeuer zu ersparen, kniete sie neben dem Sarg nieder und sprach ihre Gebete. Doch schon bald forderten Trauer und Müdigkeit ihren Tribut, und sie bekam nicht mit, dass der Pater sie mit einem höhnischen Gesichtsausdruck maß und dann die Kapelle verließ. Einmal nickte Pandolfina sogar ein und schlug mit der Stirn gegen den Sarg. Erschrocken fuhr sie auf, blickte sich um und bemerkte das erneute Fehlen des Paters. Er hat sich doch nicht etwa schlafen gelegt, obwohl die Totenwache bei ihrem Vater das Wichtigste war, das es hier gab. Als im Osten der erste Schein des nahenden Tages aufglomm, betete Pandolfina immer noch. Sie musste sich jedoch zwingen, sich auf die heiligen Texte zu konzentrieren. Es störte sie, dass der Pater bisher nicht zurückgekehrt war, und sie beschloss, ein ernstes Wort mit Richard zu sprechen. Als Stellvertreter ihres Vaters war es an ihm, den pflichtvergessenen Geistlichen zurechtzuweisen. Da wurde es draußen laut. Richard stürmte herein, das Gesicht rot vor Zorn. »Verrat!« schrie er. »Der Herr liegt noch nicht einmal in seiner Gruft, und da scheint dieser Elende, die Kudien fordert, wir sollen ihm die Burg übergeben. Er hat mehr als 100 Söldner bei sich und droht uns zu belagern, wenn wir uns nicht ergeben.« Richard wirkte hilflos, denn die Burgbesatzung betrug nur wenig mehr als 20 Mann. »Dieser Lumpenhund muss die Söldner bereits angeworben haben, als er von der Erkrankung eures Vaters erfahren hat, und jetzt will er dessen Tod ausnützen, um die Burg in seinen Besitz zu bringen.«
»Woher kann er von seinem Tod erfahren haben? Vater ist doch erst gestern Vormittag gestorben«, rief Pandolfina aufgebracht.
Sie folgte Richard aus der Kapelle und stieg mit ihm zusammen auf die Wehrmauer. Silvio di Cudi und 10 seiner Männer waren bis auf 20 Schritte auf das geschlossene Tor zugeritten. Weiter unten im Tal entdeckte Pandolfina einen Trupp Söldner, der das nächstgelegene Dorf besetzte. »Seht ihr, wie dreist er auf seinem Gaue sitzt?«, fragte Richard Pandolfina leise. Er glaubt, er hätte die Burg bereits in der Hand. Aber ich werde sie ihm nicht ohne Kampf überlassen. Und wenn der letzte Stallknecht mit seiner Gabel und der Koch und seine Gehilfen mit ihren Messern kämpfen müssen.
»Selbst dann könnt ihr die Burg nicht halten.«
Pater Maurizio war unversehens auf der Mauer erschienen und blickte nach draußen.
»Jeder Widerstand würde nur unnützes Blutvergießen bedeuten. Lasst uns besser mit die Cudi verhandeln.«
»Dann sprecht ihr mit ihm, ich wechsle kein Wort mit diesem Lumpenhund.«
Richard wusste selbst, dass es schwer werden würde, sich mit seiner Schar gegen die Truppen des Nachbarn zu halten. Auch haderte er mit sich selbst, weil er nicht mit einem Angriff von die Cudi gerechnet hatte. Unterdessen trat der Pater vor und hob die Hand.
»Ich grüße euch, Conte di Cudi. Was ist euer Begehr?«
Die Cudi, ein mittelgroßer, breitgebauter Mann in einer rot gefärbten Rüstung, beugte sich leicht vor.
»Seine Heiligkeit, Papst Honorius III., mein Lehnsherr, und auch der Lehnsherr Federicus von Sizilien, sind sehr erzürnt. Federico de Suevia verweigert seiner Heiligkeit den Gehorsam, der ihm als Stellvertreter Christi und Lehnsherr des Königreichs Sizilien und des Herzogtums Apulien zusteht. Aus diesen und vielen anderen Gründen mehr hat seine Heiligkeit entschieden, Federico der Lehn Sizilien und Apulien verlustig zu erklären. Ich stehe hier im Namen seiner Heiligkeit, um diese Burg zu übernehmen.«
»Das ist doch alles gelogen«, entfuhr es Pandolfina.
»Recht und Gesetz ist Pandolfina de Montecuore, die Erbin ihres Vaters, bis es vom König anders entschieden wird. Sag das diesem die Cudi.«
Richard verschluckte das Schimpfwort, das ihm auf der Zunge lag. Silvio di Cudi hob in einer beschwichtigenden Geste die Hand.
»Seine Heiligkeit liegt das Schicksal von Pandolfina de Montecuore mehr am Herzen als sein eigenes. Aus diesem Grund wird er sie unter seinen Schutz nehmen, damit ihr das Erbe ihres verstorbenen Vaters erhalten bleibt.«
»Er weiß tatsächlich, dass Vater tot ist«, flüsterte Pandolfina.
Die Cudi war jedoch noch nicht fertig.
»Weiter hat seine Heiligkeit mir die Ehre angetragen, sein Mündel Pandolfina di Montecuore zum ehelichen Weibe zu nehmen.«
»Wenn ich das Mündel eines Mannes bin, dann das von König Friedrich«,
stieß Pandolfina erregt hervor. Sie ärgerte sich nicht nur über die Anmaßung dieses Mannes, sondern auch darüber, dass er den Namen Moncoeur in der Form aussprach, wie es die hiesigen Bauern taten.
»König Friedrich ist der Lehnsmann des Papstes und diesem daher untergeordnet«,
wandte Pater Maurizio ein.
»Trotzdem übergebe ich die Burg nicht ohne den Befehl seiner Majestät des Kaisers und Königs an diesen päpstlichen Knecht, sagt ihm das«,
rief Richard wütend.
»Ihr habt die Wahl. Öffnet die Tore der Burg, oder wir werden sie aufbrechen«,
drohte die Kudi, zog sein Pferd herum und ritt ins Dorf hinunter. Dort zwangen seine Männer gerade die Bauern, Leitern für sie anzufertigen.
»Der Lumpenhund meint es ernst«, sagte Richard zu Pandolfina. »Sagte die Kudi tatsächlich, dass ich ihn heiraten soll?«,
fragte Pandolfina entsetzt. Mit ihren 14 Jahren war sie zwar in einem Alter, in dem adlige Mädchen oft verheiratet wurden, doch bislang hatte ihr Vater alle Anfragen mit dem Argument beantwortet, dass sie dafür noch ein wenig wachsen und älter werden müsse.
»Das sagte er«, erklärte Richard düster. »Ihr solltet auf keinen Fall in der Burg bleiben. Noch kann die Kudi sie nicht völlig umschließen.«
»Ich soll davonlaufen?«,
fragte Pandolfina erschrocken, denn dies bedeutete, ihren toten Vater wie auch die Burgbewohner im Stich zu lassen. Richard nickte mit verkniffener Miene. »Es ist die einzige Möglichkeit. Selbst wenn die Kudi die Burg erobert, hätte er damit nicht viel gewonnen. König Friedrich könnte umgehend ein Heer aufstellen, um ihn wieder zu vertreiben. Seid ihr aber in die Kudis Hand, kann dieser sich auf das Recht der Erbfolge berufen, und der Papst wird ihn nach Kräften unterstützen.«
»Du solltest tatsächlich die Burg verlassen. Es wird aber nicht leicht sein, denn die Kudis Männer halten die Tore und Pforten unter Beobachtung«,
warf Pater Maurizio ein, der bisher noch nie mit dem Verwalter einer Meinung gewesen war.
»Contessa Pandolfina muss nicht zum Tor hinaus. Es gibt einen geheimen Gang bis zum Fuß des Burgbergs. Zudem stehen im Stall des Bauern Renzo mehrere ausgezeichnete Pferde. Seine Treue ist erprobt, und er wird alles tun, damit Contessa Pandolfina heil zum König gelangt.«
»Pandolfina kann nicht allein mit einem Bauern bei König Friedrich erscheinen«, wandte der Pater ein.
»Nein, da habt ihr recht.«
Richard überlegte kurz und wies dann auf den Pater.
»Ihr werdet die Contessa begleiten, hochwürdiger Vater. Man kennt euch an König Friedrichshof, und ihr könnt dort viel für uns erreichen.«
»Ich werde es tun«,
antwortete Pater Maurizio mit einem eigenartigen Glitzern in den Augen und legte Pandolfina die Hand auf die Schulter.
»Komm, Kind, richte dich für die Reise. Richard soll uns den Eingang zum Geheimgang zeigen.«
»Ich warte in der Kapelle auf euch. Beeilt euch, denn ich muss die Männer unter Waffen bringen. Die Kudis erster Angriff wird nicht lange auf sich warten lassen.«
Mit diesen Worten wandte Richard sich ab und ging. Pandolfina verließ ebenfalls die Wehrmauer und eilte in ihre Gemächer. Viel konnte sie nicht mitnehmen, nur ein Ersatzkleid, ihren warmen Umhang und ihre Arzneien. Ihr Vater hatte sie bereits in mildem Spott seine Dottoressa genannt, da sie wie ihre Mutter heilende Pflanzen gesammelt und Salben und Säfte aus ihnen bereitet hatte. Im letzten Moment fiel ihr ein, dass die Lehnsurkunden ihres Vaters und andere wichtige Papiere ebenfalls gerettet werden mussten, und ging zu dessen Gemächern. Die Urkunden befanden sich in einer eisenbeschlagenen Truhe. Doch Pandolfina kannte das Versteck des Schlüssels. Sie öffnete die Truhe und steckte die Ledertasche mit allen wichtigen Pergamenten unter ihr Kleid. Danach verschloss sie die Truhe wieder, nahm aber den Schlüssel mit. Richard und Pater Maurizio warteten bereits auf sie. Zu ihrer Verwunderung hatte der Geistliche sich weder mit wärmerer Kleidung versorgt, noch ein Bündel mit seinen Sachen mitgenommen. Ihr blieb jedoch nicht die Zeit, ihn darauf hinzuweisen, denn Richard trat vor den Altar, bückte sich und drückte gegen eine der Schnitzereien. Sofort schwang ein Teil der Altarverkleidung nach innen.
»Hier ist der Eingang«, erklärte der Verwalter. »Geht jetzt!
Möge der Heiland mit euch sein.« »Möge er auch mit dir und den anderen sein, Richard.« Pandolfina kämpfte mit den Tränen, wischte sie dann aber resolut aus den Augen und stieg durch die Öffnung.
»Wir werden es die Kudi nicht leicht machen, das verspreche ich euch.«
Nach diesen Worten eilte Richard hinaus, um die Verteidigung zu organisieren. Als Pandolfina eine Kerze an sich nahm und damit in den Geheimgang hineinleuchtete, hörte sie, wie er draußen mit lauter Stimme Befehle erteilte. Da der Fuß des Burgbergs ein ganzes Stück tiefer lag als die Festung, führte der Gang zumeist in Stufen nach unten. Die Luft war so modrig, dass Pandolfina glaubte, ersticken zu müssen. Ihre Kerze flackerte im steten Windzug, und so musste sie die Flamme mit der anderen Hand schützen.
»Du solltest auf mich warten, nicht, dass du den richtigen Ausgang übersiehst und bis in die Hölle hinabsteigst. Es könnte ja sein, dass die teuflischen Mächte in ihrer Hinterlist die Treppe verlängert haben«, rief der Pater ihr nach.
Pandolfina blieb wie angewurzelt stehen und setzte sich erst wieder in Bewegung, als Pater Maurizio zu ihr aufgeschlossen hatte. Kurz darauf atmete sie erleichtert auf.
»Das dort muss der Ausgang sein, denn der Gang führt nicht weiter.«
»Gedankt sei unserem Herrn im Himmel, seinem eingeborenen Sohn und dem Heiligen Geist, samt der Jungfrau Maria und allen Heiligen unserer alleinselig machenden Kirche.«
Pater Maurizio schlug das Kreuz und stieß die Tür auf. Dahinter war es stockdunkel. Einen Augenblick wirkte der Geistliche verwirrt, dann aber lachte er erleichtert auf.
»Das muss das Jagdhaus an der Südseite sein. Dennoch solltest du im Gang bleiben. Es könnte sein, dass einer von Dicudis Leuten auf den Gedanken kommt, hier hineinzuschauen. Ich werde nicht lange wegbleiben.«
Pandolfina tat es gut, dass sie sich so um ihre Sicherheit sorgte, doch für sie hieß es nun warten. Sie überlegte, wie lange Pater Maurizio bis zu Renzos Hof brauchen würde. Der Weg dorthin war nicht weit, und so hoffte sie, nicht allzu lange hier allein bleiben zu müssen. Die Zeit dehnte sich jedoch, und sie machte sich mehr und mehr Sorgen. Als die Vordertür des Jagdhauses geöffnet wurde, atmete sie erleichtert auf. Gegen den Schein des hellen Tages sah sie Pater Maurizio. Hinter diesem stand ein Mann, der nur Renzo sein konnte, der frühere Gefolgsmann ihres Vaters.
»Du kannst herauskommen«, rief der Mönch. »Es ist alles bereit.«
»Der heiligen Jungfrau sei Dank.«
Froh, der unterirdischen Treppe zu entkommen, eilte Pandolfina auf Pater Maurizio zu. Doch als sie ins Freie trat, prallte sie erschrocken zurück. Vor ihr standen mehrere Dutzend Söldner von Dicudi und zwischen ihnen der Nachbar selbst. Er hatte seinen Helm abgenommen, sodass ihm das ergraute Haar wirr ins Gesicht fiel. Gerade schob er eine Strähne beiseite und glotzte Pandolfina gierig an.
»Sie ist zwar noch ein bisschen mager, aber es wird mir gefallen, sie in mein Bett zu nehmen. Vorher aber werden wir uns die Burg holen. Ihr ehrwürdiger Vater bleibt mit meiner Braut und 5 Wachen zurück. Der Rest kommt mit mir.«
Voller Wut drehte Pandolfina sich zu Pater Maurizio um.
»Ihr habt mich verraten!«
Im nächsten Augenblick klatschte Pandolfinas Hand mit aller Kraft gegen seine Wange.
»Ihr seid ein Schwein! Ihr gehört in die Hölle, wo euch die Unterteufel des Satans jeden Tag quälen sollen, bis euer Schreien selbst noch in der Welt der Lebenden zu hören ist!«
»Die Kleine hat Temperament«,
rief Silvio Dicudi lachend, als er mit seinen Männern in den Geheimgang eindrang.